Bürgerinnen und Bürger, so fängt traditionell die republikanische Vespa im Haus der Demokratie und Menschenrechte an, seit sie von Eckhard Spoh erfunden wurde und seitdem in der Regel monatlich wir uns hier zusammen finden, um über aktuelle bürgerrechtliche oder menschenrechtliche Probleme zu sprechen. Der Name republikanische Vespa klingt vielleicht etwas befremdlich. Er geht zurück auf die republikanischen Bankette im 18. Jahrhundert in Frankreich, wo sich sozusagen freie Assoziation freier Bürger zusammengefunden hatte, um bei Speis und Trank über Angelegenheiten des Gemeinwohls zu sprechen, bei einem Essen eben auch, um unbewacht zu sein in einem quasi privaten, aber gleichzeitig öffentlichen Raum, unbewacht zu sein von der Staatsmacht. Wir knüpfen an die Organisation, die diese Reihe gemeinsam tragen. Das sind die Bürgerrechtsorganisation Humanistische Union, das ist die Liga für Menschenrechte, die Zeitschrift Ossietzky, die Stiftung Haus der Demokratie oder der Republikanische Anwältinnen und Anwälte Verein. Wir können uns allerdings keine Bankette leisten, sondern nur ein kleines Buffet. Aber diese Idee sozusagen des Think and Drink haben wir hier aufgenommen und würden gerne bitten, dass jede eben nach eigenen Möglichkeiten auch einen kleinen Obolus für das Essen hinterlässt. Wir haben die gute Erfahrung gemacht, dass das eigentlich auch ganz gut so funktioniert. Republikanische Vespa, Humanistische Union, Republikanische Anwälteverein, Bürgerinnen und Bürger, das alles klingt etwas altbacken und altertümlich. Was hat das mit dem Thema von heute zu tun, wo es ja eigentlich um Herausforderungen eben an Bürgerrechte im Zeitalter der elektronischen Telekommunikation geht? Dieser Frage werden wir nachgehen, welche neuen Herausforderungen sich stellen, und wir werden vielleicht zu dem Schluss gelangen, dass das alles gar nicht so altertümlich ist, wie es scheint, und dass also auch die Frage der republikanischen Bankette von damals, einen Raum zu haben, in der eben unbewacht von Staatsautorität man kommunizieren kann, eben eine hochaktuelle Sache ist, die durch aktuelle Entwicklungen aber durchaus gefährdet ist. Es geht heute um die Vorratsdatenspeicherung und wir freuen uns, dass wir dazu Sachverständige gefunden haben. Einer fehlt noch, der Herr Petri ist noch unterwegs, aber ich denke, wir können auch so schon anfangen. Wir haben alle sicher einen unterschiedlichen Informationsstand dazu, sind möglicherweise auch in unterschiedlicher Weise vertraut mit elektronischer Telekommunikation. Telefon, unterstelle ich, kennen wir alle. Darum bitte ich eben alle schon voraus sozusagen um Verständnis und Geduld, wenn es eben unterschiedliche Wissensstände gibt oder auch Nachfragen. Wir haben traditionell bei diesen republikanischen Festbanken eben einen sehr hohen Anteil von auch offener Diskussion. Also soll nicht eine Podiumsdiskussion im herkömmlichen Sinn sein. Wir halten es aber für sinnvoll, dass wir zu diesem Thema erstmal ein paar Informationen sozusagen bereitstellen, die dann die Diskussion beflügeln mögen. Ich freue mich sehr, dass wir, ich fange mal hier ganz zu meiner Rechten an, Ricardo Christoph Remmert Fontes gewonnen haben, der Mitstreiter in einem bundesweiten Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung ist und der es zunächst etwas sagen wird darüber, was dort eigentlich geplant ist. Ich hoffe, dass bis dahin dann Herr Thomas Petri vom Berliner Beauftragten für Datenschutz zu uns kommen wird, der die datenschutzrechtliche Relevanz beleuchten könnte. Dann zu meiner Linken Professor Rosemarie Will, die Professorin für öffentliches Recht an der Humboldt-Uni ist und Bundesvorsitzende der Bürgerrechtsorganisation Humanistische Union, um die verfassungsrechtlichen Fragen zu beleuchten. Bürgerrechtsorganisationen haben erhebliche Zweifel, ob das verfassungsrechtlich alles mit rechten Dingen zugeht, was dort geplant ist. Wir würden dann noch einmal ganz konkret und praktisch werden. Konstanze Kurz zu meiner Rechten, die sich sowohl wissenschaftlich beschäftigt als Mitarbeiterin der Arbeitsgruppe Informatik in Bildung und Gesellschaft an der Humboldt-Uni und Sprecherin des Arbeitskreises Überwachungstechnologie und eben auch aktiv ist im Chaos Computer Club und sozusagen auch sehr, sehr praktisches Wissen und technisches Wissen zu dem hat, was denn das in der Anwendung für die Leute, die telefonieren, ihre Computer benutzen, dann tatsächlich bedeutet. Ich schlage vor, dass wir danach dann eben eine Diskussion machen, dann eine Pause machen, wo es sich vielleicht alle nochmal stärken können und dass wir dann in einer zweiten Runde in der Diskussion dann stärker darauf zu sprechen kommen, wie das Ganze politisch entstanden ist, was für Möglichkeiten es gibt, den Gesetzgebungsprozess noch zu beeinflussen oder ob das Ganze dann voraussichtlich vor Gerichten Gestalt haben wird, was es für Vernetzungsmöglichkeiten auch gibt von unterschiedlichen Gruppen gibt, die in besonderer Weise davon betroffen sein werden. So, jetzt habe ich auch genug geredet und möchte Ricardo Christoph Remmert Fontes bitten, vielleicht mal einleitend zu sagen, was da eigentlich geplant ist.
Ja, vielen Dank. Ich werde nur ganz, ganz kurz erläutern, was die sogenannte Vorratsdatenspeicherung ist. Die technischen und rechtlichen Aspekte, da haben wir hier versierte Experten. Also die Vorratsdatenspeicherung, ein sehr sperriger Begriff, der furchtbar kompliziert klingt, aber gar nicht so kompliziert ist. Nämlich Vorratsdatenspeicherung sagt aus, das ist ein Gesetzentwurf aus einer EU-Richtlinie, die jetzt umgesetzt werden soll, die erst im 1.2008. Die sagt inhaltlich aus, dass gespeichert werden soll, wer wann, mit wem, wie lange telefoniert hat, wer wann, wem eine SMS geschickt hat, bei dem Mobilfunktelefon noch zusätzlich, also an welchem Standort man sich aufgehalten hat, bei Beginn und Ende des Gesprächs. Ferner soll gespeichert werden die E-Mail-Kommunikation, nicht die Inhalte, sondern wer wann wem eine E-Mail geschickt hat, und welche IP-Adresse dort der User, der Benutzer hatte. Dasselbe gilt für die Internetkommunikation, soll gespeichert werden die IP-Adresse, die sogenannte, das ist eine eindeutige Kennung, die Konstanze nachher wahrscheinlich besser was zu sagen können, eines Computers. Das sind also erstmal abstrakte Daten, Verbindungsdaten, sogenannte Verbindungsdaten von Telekommunikation. Diese Daten sollen nach dem Buchstaben des Gesetzes für 6 Monate gespeichert werden von allen Telekommunikationsnutzern. Das heißt, jeder, der ein Telefon hat, ein Handy besitzt, E-Mails verschickt, Internetserver, dessen Verbindungsdaten sollen also gespeichert werden bei den Anbietern qua Gesetz. Und zwar, um die Strafverfolgung zu verbessern, um also im Nachhinein, innerhalb von Monaten, nachvollziehbar zu machen, ob Straftaten durchgeführt worden sind. Also auch die Verbindung, Kommunikation zwischen den Bürgern soll also Lesern nachvollziehbar gemacht werden, das scheint gefährlich aus verschiedenen Gründen.